Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Heute auf der Suche nach Gerechtigkeit über die Aufklärung geschlechtsspezifischer Kriegsgewalt in Bosnien-Herzegowina und der Ukraine. Eine Podiumsdiskussion vom 6. November 2024, organisiert von Amica e.V. und dem Lehrstuhl für Neuere und Osteuropäische Geschichte. Die Podiumsdiskussion fand an der Universität Freiburg statt. In dem Podiumsgespräch gingen der Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann, Britta Wasserlos, Referentin für die Ukraine bei Amica, und Marlene Weck, Referentin für Bosnien und Herzegowina bei Amica, der Frage nach, welche Herausforderungen sich bei der juristischen Aufklärung, Verfolgung und Aufarbeitung von Kriegsverbrechen stellen.
Mein Name ist Hanna Riede, ich bin Referentin für Öffentlichkeitsarbeit von Amica. Amica ist eine Freiburger Frauenrechtsorganisation, die Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten unterstützt und dort vor Ort mit Partnerorganisationen zusammenarbeitet. Seit über 30 Jahren setzt sich die Organisation für Überlebende von geschlechtsspezifischer Gewalt im Kontext von bewaffneten Konflikten ein. Amica hat sich 1993 im Kontext des Bosnienkrieges gegründet, als Reaktion auf insbesondere auch die Berichte massiver geschlechtsspezifischer Gewalt und Massenvergewaltigungen in diesem Krieg. Das war einer der ersten Momente, wo das einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. Und Freiburger Bürgerinnen und Bürger haben sich zusammengetan und beschlossen, zu helfen. Sie haben Hilfsgüter nach Bosnien gebracht und dort dann auch ein erstes Schutzhaus für Frauen und Kinder, die von Krieg und Gewalt traumatisiert waren, eröffnet. Aus diesen Anfängen entstand die Organisation Amica, die heute international von hier aus arbeitet. Derzeit arbeiten wir mit Partnerorganisationen in der Ukraine, in Bosnien-Herzegowina, im Libanon, in der Bekaa-Ebene, an der Grenze zu Syrien und in Libyen zusammen. Schwerpunkt unserer Arbeit ist, psychosoziale Anlaufstellen für Frauen in den Krisen- und Kriegsgebieten zu schaffen, die von Gewalt betroffen sind. Im Postkonflikt-Kontext Bosnien-Herzegowina arbeiten wir seit über 30 Jahren mit Partnerinnen zusammen, die Überlebende sexualisierter Kriegsgewalt unterstützen. Und hier zeigt sich, dass es einen langen, langen Atem braucht, um die dramatischen Folgen von Krieg individuell und gesellschaftlich aufzuarbeiten. Ein Ende des Krieges, das wird hier uns immer wieder deutlich, bedeutet lange kein Frieden, vor allem für die betroffenen Frauen und die Suche nach Gerechtigkeit. In der Ukraine arbeiten wir seit 2018 mit unserer Partnerorganisation zusammen, die von Mariupol aus in der damaligen Pufferzone im Osten der Ukraine Frauen unterstützte. 2022, nach dem Beginn des Angriffskriegs des russischen Angriffskriegs auf die gesamte Ukraine, organisierte unsere Partnerorganisation Nothilfe und Evakuierung aus Mariupol und baute neue Anlaufstellen in Ivano-Frankivsk und Dnipro auf. Hier in Deutschland und in Freiburg wollen wir als Organisation Räume schaffen, um über Ursachen und Folgen geschlechtsspezifischer Gewalt im Kontext von Krieg zu sprechen, darüber aufzuklären und die Expertise aus 30 Jahren Frauenrechtsarbeit hier einzubringen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute die Gelegenheit haben, die Expertise zweier unserer Referentinnen, die verantwortlich sind für unsere Projekte in Bosnien-Herzegowina und in der Ukraine, mit der Expertise von Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann zusammenzubringen, der in den letzten 2,5 Jahren die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft zur Aufklärung von Kriegsverbrechen beraten hat. Wir werden heute Abend unter anderem den Fragen nachgehen, welche Erfahrungen aus der juristischen Aufarbeitung von Kriegsverbrechen in Bosnien für die aktuelle Lage in der Ukraine gezogen werden können. Zudem möchten wir einen besonderen Schwerpunkt auf die Herausforderungen bei der Aufklärung geschlechtsspezifischer Kriegsgewalt und die Folgen für und die Begleitung von überlebenden Frauen legen. Ich möchte nun gerne das Wort an Herrn Neutratz übergeben, der sich freundlicherweise bereit erklärt hat, uns eine kurze Einführung in die Kontexte zu geben, um die es heute geht, also zum Bosnienkrieg und zum Krieg in der Ukraine. Und dann wird im Anschluss das Podiumsgespräch eröffnet durch Frau Detmar Finke.
Guten Abend. Ich begrüße Sie im Namen des Lehrstuhls für osteuropäische Geschichte und der weiteren Kooperationspartner dieser Veranstaltung, Zvetajeva-Zentrum, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde und West-Ost-Gesellschaft Südbaden. Ich wurde informiert, eine sehr kurze Einführung zu machen, denn der Hauptzweck der Veranstaltung ist ja das Podium, nicht mein Auftritt hier. Deswegen werde ich es auch kurz halten. Das Thema der Veranstaltung ist kein schönes. Es geht um die juristische Verfolgung und die Aufklärung von Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung. Kriegsverbrechen, bei denen gezielt sexualisierte Gewalt eingesetzt wurde, eine Gewalt, die sich überwiegend gegen Frauen und Mädchen richtet. Sexualisierte Gewalt gehört zum Arsenal kriegsbedingter Verhaltensweisen, wahrscheinlich seitdem es Kriege gibt. Es handelt sich um Gewaltakte, die sich sexueller Mittel bedienen, aber meistens nicht vorrangig der individuellen Befriedigung des Geschlechtstriebs dienen, sondern Teil der Kriegführung sind. Es geht darum, Frauen zu erniedrigen, zu unterwerfen und dadurch die Gegenseite als Ganzes zu demütigen, an ihr Rache zu üben oder sie symbolisch zu unterwerfen. Sexualisierte Gewalt kann auch als Zerstörung der ethnischen oder religiösen Identität des Gegners interpretiert werden. Es gibt viele Spielarten, auch Folter gehört zu den Methoden und die Opfer können auch Männer sein, überwiegend sind es aber Frauen. Berüchtigt und in Deutschland am bekanntesten sind die Vergewaltigungen beim Einmarsch der Roten Armee 1945 in Deutschland. Schätzungsweise 2 Millionen Frauen wurden damals vergewaltigt. In den beiden Kriegen, die auf dem Podium heute thematisiert werden, dem Bosnienkrieg 1992 bis 1995 und Russlands Krieg gegen die Ukraine, in diesen Kriegen geht es zwar nicht um solche Größenordnungen, aber sehr wohl um den systematischen Einsatz sexualisierter Gewalt. Im Bosnienkrieg nach dem Zerfall Jugoslawiens verfolgten einige Kriegsparteien das Ziel, ethnisch homogene Staaten zu errichten, und eines der Mittel für die Erreichung dieses Zieles waren sogenannte ethnische Säuberungen, in deren Rahmen unter anderem massenhafte Vergewaltigungen stattfanden. Die westlichen Medien berichteten damals intensiv darüber, was eine große internationale Solidarität mit den Opfern zur Folge hatte. In dem gegenwärtigen Angriffskrieg, den Russland seit 2014 führt, um die Ukraine als unabhängige Nation zu vernichten und den russischen imperialen Interessen zu unterwerfen, wird ebenfalls sexualisierte Gewalt ausgeübt, und zwar schon seit mehreren Jahren, nicht erst seit der vollumfänglichen Invasion 2022 und nicht individuell, sondern als Instrument des Krieges und als Foltermethode dokumentiert in Berichten der Vereinten Nationen. Im Gegensatz zu den Vergewaltigungen des Zweiten Weltkriegs, deren Täter nie zur Rechenschaft gezogen wurden und deren Opfer häufig das Erlebte verschweigen und verdrängen mussten, gibt es für den Bosnien- und den Ukraine-Krieg Menschen und Organisationen, die sich darum kümmern, dass diese Verbrechen für eine strafrechtliche Verfolgung dokumentiert werden und dass den Opfern geholfen wird. Und damit übergebe ich an das Podium, denn hier sitzen solche Menschen und Vertreter einer Organisation, die sich genau um diese Dinge kümmern und die uns über ihre Erfahrungen und Probleme bei dieser schwierigen und sicherlich auch belastenden Arbeit berichten möchten. Vielen Dank und damit übergebe ich ans Podium.
Ja, ganz herzlichen Dank für die auch historische Einordnung und Hinführung zu unserem Thema. Und ich selber gehörte tatsächlich 1993 zu den Filmemacherinnen und Journalistinnen, die im Krieg im ehemaligen Jugoslawien unterwegs waren. Und um das auch nochmal klar zu machen, es gab kein Internet, es gab keine Handys, sondern das, was man erfahren konnte und was auch die ersten Leute von Amica erfahren haben, hat man über Zeitungen erfahren oder eben über KorrespondentInnen. Und da entstand dann so dieses Gefühl, ich muss dahin, ich muss gucken, was da passiert. Also speziell auch diese Thematik Frauen und Vergewaltigungslager. Und das war dann auch für den NDR mein Arbeitsauftrag. Also ich durfte diesen Film dann machen und bin auch mit einem Teamwagen unterwegs gewesen. Ich hatte mir einen ehemaligen General genommen, der bei den Maltesern ehrenamtlich arbeitete, als Beschützer und dann ein Fernsehteam vom NDR, also als Beschützer, das sage ich jetzt so, weil ich dachte, es war ja Krieg, der kann einfach lesen, was da passiert an Geräuschen. Und wir sind dann in einer Nacht in Tuzla, bei Tuzla gestrandet und haben dort übernachten können. Und da kam ein Lieferwagen aus Freiburg. Ich war gerade so halb nach Freiburg gezogen. Und ein Max und eine Maria stiegen aus und sagten, ja, wir sind aus Freiburg. Wir haben hier in der Fabrik in Freiburg Amica gegründet und wir wollen hier Sachen bringen, wir wollen helfen. Und die waren letztlich genauso mit so einer emotionalen Betroffenheit und Anteilnahme unterwegs wie ich auch. Das nur mal so vorweggestellt, weil wir das ja nicht kannten. Wir waren ja eigentlich eine Generation, die, was Europa anging, nach dem Krieg geboren war. Von daher ist mir Amica sehr vertraut von diesem ersten Moment. Und ich habe das immer verfolgt und freue mich jetzt, dass ich mit euch zusammen diesen Abend gestalten kann. Und Klaus Hoffmann kenne ich auch aus einem Projekt. Wir hatten das Strafraumprojekt, das war diese Dokumentation von Strafraumzellen an den Wänden der JVA. Zusammen mit Michi Filippi konnten wir das Projekt und der Fotografin Britt Schilling realisieren und wir haben auch zusammen diskutiert. Das muss ich vorweg sagen, damit einfach klar ist, dass ich auch inhaltlich involviert bin, emotional involviert bin. Ich möchte kurz vorstellen, mit wem wir es hier heute zu tun haben. Und ich fange mal mit dir an. Britta, du hast ja selber, es wurde gesagt, du bist die Referentin für die Ukraine. Du hast dich in deinem Studium mit Development befasst. Du hast in deiner Magisterarbeit schon dich auch, ich stelle nur vor, die werden nachher selbst berichten, das könnt ihr viel besser. Stell nur vor. Und du hast dich aber in deiner Magisterarbeit schon auf Einsatz von Gewalt gegen Frauen im Krieg fokussiert und hast geguckt als Gender-Expertin, so bezeichnest du dich auch, richtig?
In Interviews mit Gender-Expertin. Ja.
Hast du geguckt, wie sich diese Gewalt auch in der deutschen Außenpolitik dargestellt hat? Gut. Und du bist eben zuständig für den Bereich Ukraine im Moment. Hast auch schon andere Sachen gemacht, also wirst berichten über deine Arbeit. Marlene Weck, du hast du hast dir vorgenommen, dich mit Bosnien zu befassen, auch ungefähr seit 2022. Ist das so dein Thema, seit ein, zwei Jahren? Als Referentin für Amica. Aber es ist schon ganz lange dein Thema, als Sprachwissenschaftlerin, Historikerin, du promovierst auch. Und guckst dir die Narrative an, in denen, das kannst du auch erklären, wenn du magst, in denen zum Beispiel bei dem Jugoslawien-Tribunal berichtet wurde. Ja, von Angeklagten nehme ich an, aber auch von Opfern. Gut, also eine Doktorarbeit, das ist der Kontakt. Und ja, also das Thema ist immer noch in der Forschung. relevant. Und Klaus Hoffmann hat, es wurde ja auch schon kurz angekündigt, ist im Moment seit 2022, bist du freigestellt als Generalstaatsanwalt, der sich hier eigentlich mit Mafia und kriminellen Vereinigungen befasst. Also du hast ja ganz viel gemacht, Zivilrecht, Strafrecht, und schulst jetzt deine Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine oder Ukraine in den Bereichen, wie wird ermittelt, wie werden Kriegsverbrechen dokumentiert. Und deine Expertise, die du mitbringst, ist, dass du von 2002 bis 2005 bis 2010 in dem Jugoslawien-Tribunal auch als Ankläger tätig warst. Also du hast ja einige Anker im Leben, habe ich erfahren, Handballtrainer und kirchliches Engagement, dass du dich immer wieder in diese Themen stürzen kannst. So, das sind also die drei engagierten Menschen, und jetzt bitte ich euch nochmal über das, was ihr tut und warum ihr das tut, zu erzählen. Fang du doch mal bitte an, Marlene.
Ich hatte eigentlich vor, vor allem über Bosnien zu sprechen, was dort getan wird, aber ich kann ganz kurz noch dazu sagen, was ich tue, auch weil jetzt du meine Doktorarbeit erwähnt hast. Also ich arbeite seit 2 Jahren als Referentin bei Amica. Dort bin ich vor allem dafür zuständig, den Kontakt zu den Partnerorganisationen in Bosnien zu halten und mit ihnen gemeinsam die Projekte zu entwickeln, für die wir dann Spenden einwerben und Fördergelder beantragen. In meiner Doktorarbeit befasse ich oder analysiere ich 5 Prozesse vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, das eben, wo auch Klaus Hoffmann als Ankläger gearbeitet hat. Und ich versuche herauszuarbeiten, wie die historischen Erklärungen für den Krieg, die im Urteil immer eine wichtige Rolle spielen, wie diese sich im Laufe des Prozesses rausbilden, also wessen Erzählung kommt eigentlich ins Urteil, die der Opfer, die der ExpertInnen, die befragt wurden, oder vielleicht sogar die der Verteidigung. Jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz auf unser aktuelles Projekt in Bosnien eingehen, das ich betreue als Amica-Referentin. Da versuchen wir ganz auf verschiedene Weise Frauen zu unterstützen, die jetzt, also nach so langer Zeit, noch immer darum kämpfen, Anerkennung zu bekommen für die Gewalt, die sie erfahren haben, und das auch auf juristischem Weg. Das haben wir auch in vorgehenden Projekten schon gemacht, und jetzt in dem aktuellen Projekt ist der Fokus darauf, psychologische Beratung und Unterstützung anzubieten für Frauen, die als Zeuginnen in Verfahren ausgesagt haben, und zwar diese Unterstützung fortzuführen, nachdem der Prozess abgeschlossen ist. Weil durch den Gerichtshof psychologische Unterstützung nur im Laufe des Prozesses angeboten wird und quasi dann das Mandat endet, sobald das Urteil gefällt wurde, egal wie das Urteil ausgeht. Man muss sich vielleicht die Ausmaße noch kurz bewusst machen. Im Laufe des Bosnienkriegs schätzt man, dass zwischen 20.000 bis 50.000 Vergewaltigungen verübt wurden, also Frauen vergewaltigt wurden, so ist es. Die Vergewaltigungen, wenn man die zählen würde, es wäre eine viel höhere Zahl. Und insgesamt gab es bisher erst 150 Gerichtsverfahren, die diese Gewaltformen zum Gegenstand hatten. Und das bedeutet natürlich auch, dass fortlaufend noch Gerichtsverfahren dazu stattfinden. Genau, so viel erstmal zu mir und meiner Arbeit.
Machen wir doch gleich mit dir weiter. Was machst du konkret? Was macht Amica?
Genau, also ich betreue Amicas Projekte in der Ukraine, oder besser gesagt die Partnerschaft mit unserer Partnerorganisation in der Ukraine. Seit 2018 sind wir dort tätig, zunächst im Kontext des bewaffneten Konflikts im Osten der Ukraine. Unsere Partnerinnen mussten dann 2022 selber fliehen und haben neue Anlaufstellen aufgebaut für gewaltbetroffene Frauen. Eine in Dnipro, noch recht weit im Osten der Ukraine und recht nah an der Front. Und eine in Ivano-Frankivsk, also relativ weit im Westen der Ukraine. Wir arbeiten im Moment vor allem mit intern vertriebenen Frauen. Viele von ihnen sind auch mehrfach vertrieben, haben seit 2014 verschiedenste Formen geschlechtsbasierter Kriegsgewalt erlebt und werden von unseren Partnerorganisationen in einem Beratungszentrum, praktisch in einem Safe Space, begleitet und erfahren dort Unterstützungsmaßnahmen. Das heißt einerseits zum Beispiel psychosoziale Maßnahmen, Therapieangebote, Gruppenangebote, aber auch Begleitung zu Behördengängen. Es geht darum, neue Wohnungen für sie zu finden, neue Arbeitsplätze. Es gibt Maßnahmen zum ökonomischen Empowerment. Und es gibt eben auch eine Rechtsberatung, um auf juristischem Wege zu versuchen, zum Beispiel Gewaltverbrechen aufzuarbeiten.
Dankeschön. Aber das findet alles in der Ukraine statt. Das ist wichtig. Gut. Klaus, was machst du konkret?
Zunächst vielleicht eine kurze Klarstellung. Tatsächlich bin ich seit diesem Montag auch wieder offiziell zurück in Freiburg und habe meine Arbeit hier wieder aufgenommen. Bin aber vor 10 Tagen tatsächlich auch erst wieder aus Kiew zurückgekommen. Die Arbeit der Gruppe, für die ich gearbeitet habe, das sind Kollegen eigentlich aus der ganzen Welt, primär allerdings schon aus dem amerikanischen, europäischen Bereich. Unsere Aufgabe war und ist es auch weiterhin, die ukrainischen Kollegen bei allem zu unterstützen, was die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen angeht. Also Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und auch das Verbrechen der Aggression, also des Angriffskrieges an sich. Die Anfrage kam ursprünglich tatsächlich von der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft, ganz kurz, wenige Tage vor Beginn der vollen Invasion. Und dann sind relativ schnell schon im März 2022 die ersten Kollegen in Polen gewesen. Dort gab es erste Kontakte. Ja, und ich sage immer bei solchen Veranstaltungen, man muss sich das ungefähr so vorstellen, als würde uns jetzt relativ ad hoc Frankreich überfallen und das ganze Land überziehen mit solchen Gewalttaten. Die deutsche Justiz wäre ähnlich überlastet und überfordert mit den Herausforderungen plötzlich. Zehntausende, im Augenblick sind es so um die 140.000 Ermittlungsverfahren, die es gibt wegen Kriegsverbrechen. Also nochmal langsam, 140.000 Verfahren sind derzeit registriert. Da kann man sich schon vorstellen, dass jedes nationale System damit auch überfordert wäre. Und da kam einfach dieser Hilferuf und so wie ich mit meiner Erfahrung vom Jugoslawien-Tribunal, sind eigentlich die meisten Kollegen irgendwie vorher schon an einem der internationalen Gerichte tätig gewesen. Und wir versuchen da einfach zu unterstützen mit der Erfahrung, die wir mitbringen. Wobei wir auch mal, das ist mir auch mal ganz wichtig, ganz klar sagen, die ukrainische Justiz muss natürlich ihren eigenen Weg finden. Wir haben kein Mustermodell, wie es laufen kann. Wir haben Erfahrungen, die wir teilen. Lessons learned, wie man auf gut Neudeutsch immer sagt. Aber mir ist es immer persönlich ganz wichtig, der Kontext ist immer ganz entscheidend. Die ukrainischen Kollegen haben ihre eigene Geschichte, ihre eigene auch Rechtskultur. Das fließt natürlich auch alles mit ein. Aber primär stehen wir denen zur Seite. Wir machen Fortbildungen, Ausbildungen. Wir gucken weniger in einzelne Akten rein, aber es geht natürlich auch um die Vernehmung von Zeugen. Es geht jetzt themenbezogen natürlich auch ganz besonders um den Umgang mit Opfern sexueller Gewalt. Da fehlt es und es würde auch in Deutschland an entsprechender Erfahrung fehlen bei ganz vielen, weil das braucht eine besondere Ausbildung, eine besondere Kenntnis, wie man mit solchen Opfern natürlich umgeht. Und das ist Teil der Arbeit.
Und da du ja die Expertise aus dem Tribunal mitbringst, würdest du sagen können, dass du da was gelernt hast? Oder dass Fehler, die vielleicht im Jugoslawienkrieg gemacht wurden, bei der Ermittlung, bei dem Umgang mit Opfern, dass das heute anders ist? Also was habt ihr gelernt und was, würde ich sagen?
Ich würde weniger von Fehlern sprechen als von, ich stelle immer lieber die positiven Erfahrungen in den Vordergrund. Und was ich jetzt auch in dem Zusammenhang schon sehr betonen möchte, und das ist ja auch in den Einführungsworten angeklungen, Was für mich auch ganz prägend war, ich war schon als junger Referendar mal kurz im Jugoslawien-Tribunal Ende 2000. Das war genau die Phase, wo zum ersten Mal sexualisierte Gewalt auch tatsächlich Gegenstand von Verfahren geworden ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu betonen, dass damals 2, 3 sehr engagierte Staatsanwältinnen, nicht ganz überraschend, dort tätig waren, mit sehr viel Vehemenz sozusagen das auch verfolgt haben und auch zum Thema gemacht haben. Und ich kann mich aber selber schon noch sehr stark daran erinnern, wie dann die ersten Urteile ergangen sind, gerade was diese Lagerfälle angeht. Und das war so ein echter Push, muss man sagen. Also auch für die Rechtsentwicklung, natürlich auch für die Opfer, aber auch für die Rechtsgemeinschaft, dass da auch Rechtsgeschichte geschrieben worden ist. Und so wie es eben am Anfang angeklungen ist, in den Nürnberger Prozessen, auch in den Folgeprozessen, hat sexualisierte Gewalt eigentlich ja keinen Eingang gefunden in die Prozesse. Das war kein Thema. Und das ist seit dem Jugoslawien-Tribunal, würde ich sagen, ganz anders. Und deswegen gibt es auch jetzt in der Ukraine einen ganz klaren Fokus, wo wir zum Beispiel darauf hingearbeitet haben, es gibt eine eigene Abteilung mittlerweile bei der Generalstaatsanwaltschaft für Sexualverbrechen. Und es gibt mittlerweile jetzt auch nochmal ganz wichtig, auch eine eigene Abteilung, die sich um den Zeugen- und Opferschutz kümmert. Wobei Schutz meine ich gar nicht, sondern eigentlich die Betreuung. Und da kommen wir genau wieder in diesen Bereich, auch was ihr beide in den beiden Ländern macht, dass sich eben auch ganz anders mit den Opfern sexualisierter Gewalt, aber generell mit der Kriegsgewalt arbeite. Und da werden jetzt auch gerade ganz viele neue Leute eingestellt, geschult. Wir bringen, um das vielleicht da auch reinzubringen, die Verbindungen. Wir haben natürlich auch Kollegen aus Kroatien und Bosnien, die bei uns im Team sind und die ihre eigene Erfahrung nicht nur vom Tribunal, sondern aus der Arbeit der letzten 30 Jahre mit einbringen. Witzig ist dann, wenn sich dann auch persönliche Überschneidungen und Kontakte, wie wir sie jetzt erlebt haben, mit einer bosnischen Kollegin finden. Aber da ist viel Transfer an Erfahrung und Wissen einfach da.
Wie ist das bei euch? Ich meine, ihr sitzt Schreibtisch an Schreibtisch manchmal, wenn ihr nicht im Homeoffice seid. Wie könnt ihr voneinander profitieren bei Amica?
Also spezifisch mit dem Blick auf Bosnien und Ukraine würde ich sagen, dass natürlich schon sehr viele Komponenten in unseren Projekten generell auch auf den Erfahrungen in Bosnien basieren. Jetzt ist es aktuell im Ukraine-Projekt so, dass speziell Strafverfolgung noch kein großer Fokus ist. Das ist einfach gerade noch nicht das relevanteste Thema. Aber trotzdem wissen wir zum Beispiel schon aus den Erfahrungen in Bosnien, wie lange es beispielsweise für Frauen dauert, teilweise überhaupt über diese Gewalt sprechen zu können. Wie wichtig ist es jetzt schon, psychosoziale Begleitung anzubieten und Unterstützungsmaßnahmen. Aber auch, dass zum Beispiel viele Frauen den staatlichen Institutionen nicht trauen, wenn es darum geht, diese Gewalt anzuzeigen oder über diese Gewalt zu sprechen, und dass dann häufig zivilgesellschaftliche Organisationen wie unsere Partnerin die erste Anlaufstelle sind, dass also dort auch viel Dokumentation von Gewalt stattfindet, die in dem Moment vielleicht gar nicht für eine Strafverfolgung gedacht ist, die aber teilweise später dann dafür genutzt werden kann. Und da gibt es schon auch aus Erfahrung aus Bosnien, dass es wichtig ist, das dann richtig zu dokumentieren, damit es nicht zum Beispiel zu sich widersprechenden Aussagen kommt, die am Ende irgendwie die Glaubwürdigkeit der Zeugin hinterfragen lassen.
Ja, und bei dir, du könntest ja auch vermutlich aus den Erfahrungen der Ukraine nochmal lernen, aber dass du selbst, was finde ich überraschend, dass nach 30 Jahren da noch so viel zu tun ist.
Ja, also ich persönlich kann sehr viel von Britta lernen, vor allem was Projektmanagement angeht. Aber ich glaube, das ist vielleicht jetzt nicht das Thema des Gesprächs. Was fortlaufende Kritik von Aktivistinnen in Bosnien sind, ist, dass Traumasensibilität eigentlich noch nicht angekommen ist und dass das aber wahnsinnig wichtig ist für die Aufarbeitung und den Umgang mit den Opfern und den Zeuginnen. Also in meiner, jetzt vielleicht noch ein Beispiel aus meiner Forschung, es gab tatsächlich einen Prozess, der 98 abgeschlossen wurde, ein ganz kurzer Prozess, wo schon es das erste Mal um eine Vergewaltigung ging, also Vergewaltigung als Foltermethode eingesetzt wurde bei einem Verhör einer Frau. Und in diesem Prozess war es, ist es wirklich also fast unerträglich nachzuvollziehen, wie sehr das Trauma der Frau instrumentalisiert wurde von der Verteidigung, weil letztendlich die Zeugin als unglaubwürdig eingestuft wurde, weil sie Erinnerungslücken aufwies. Und da hat man einfach gesehen, dass das Trauma noch nicht wirklich verstanden war. Und in anderen Prozessen wurden den Zeuginnen Unglaubwürdigkeit unterstellt, weil sie zu nüchtern über die erlebten Erfahrungen berichtet haben und quasi keine Emotionen gezeigt haben dabei. Auch das ist eine mögliche Traumafolge. Genau, das ist wirklich was sozusagen fortwährend bearbeitet oder wofür in Bosnien weiterhin gearbeitet wird und wo auch unsere Partnerorganisationen ganz stark dafür arbeiten, dass in der gesamten Justiz das Interesse und die Kenntnis und das Wissen über Trauma noch besser wird. Und was auch, also was sozusagen wirklich immer wieder ein gegenseitiges Lernen ist, ist so die Komplexität der Situation von Opfern von sexualisierter Gewalt, weil die Traumafolgen und auch die Stigmatisierung der Gewalt häufig dazu führen, dass die Frauen isoliert sind gesellschaftlich, dass sie in eine Armutsspirale geraten und man natürlich, wenn man mit solchen Problemen konfrontiert ist, dann in einer noch schwierigeren Situation ist, beispielsweise sich jetzt in die juristische Aufarbeitung oder in den zivilrechtlichen Prozess zu begeben, um Entschädigungszahlungen einzuklagen, etc. Genau, soweit erstmal.
Intergenerationen-Thema. Ich meine, das Traumata werden ja auch weitergegeben in den Familien. Ne? Und ja, wolltest du noch zum Lernen?
Nee, ich würde nur einfach gerne den Punkt noch unterstützen. Also auch die Sensibilisierung sozusagen auch unserer Kollegen, Staatsanwälte, wie auch Richter, die ist enorm wichtig. Da arbeiten wir jetzt an der Ukraine dran. Das ist ja nicht Teil der normalen juristischen Ausbildung, das muss man ganz klar sagen. Und das gilt auch für die deutsche Justiz. Da ist nicht jeder Richter, jeder Staatsanwalt, und ganz zu schweigen von den Verteidigern, sage ich jetzt mal, auch davor geschult, um dementsprechend sensibel auch vorzugehen. Und ich kann das aus manchem deutschen Prozess tatsächlich ähnlich schildern. Dafür haben wir natürlich keine Vorschriften, aber muss ich das schon klar machen. Ich erinnere mich vor allen Dingen an einen Prozess im Landgericht Offenburg, wo eine junge Frau als Zeugin, als Geschädigte einer Vergewaltigung aussagen musste, ohne jede Begleitung, weil sie vorher nicht kontaktiert worden ist oder vielleicht auch auf Angebote nicht reagiert hat. Die Richterbank, zwei ältere Richter, zwei ältere männliche Schöffen, ein sehr alter und sehr vehementer Verteidiger, ein sehr alter männlicher, weißer Angeklagter, ich dann etwas jünger, aber immer noch Mann als Staatsanwalt. Das war für die Frau vom gesamten Setting schon ziemlich übel. Und ich habe dort auch gemerkt, dass die Richter sehr wenig Sensibilität für die Lage des Opfers hatten und schnell dann in diese Kategorie reinkommen, das ist aber irgendwie unglaubwürdig. Und das kann natürlich in der Tat in beide Richtungen gehen. Ich will nur sagen, selbst wenn wir aus dem Ausland kommen und der Ukraine versuchen zu helfen, betone ich natürlich auch immer, wir kommen nicht aus dem Paradies, bei uns ist nicht alles gut, bei uns gibt es dieselben Probleme. Aber es ist jetzt schon enorm wichtig, dass wir dort eingreifen in der Ukraine, sowohl mit Staatsanwälten als auch mit Richtern diese Programme durchführen. Und ganz banal habe ich jetzt mit einem Projekt zum Beispiel, wir haben jetzt 4 Gerichte als Pilotprojekte rausgesucht in der Region Kiew, dass die überhaupt mal Ansprechpartner für Zeugen und Opfer am Gericht haben. Also ich habe es selber sozusagen bei Besuchen erlebt, dass dann einfach Opfer, Zeugen im öffentlichen Raum sitzen, dem Publikum begegnen, den Angeklagten, den Verteidigern, wem auch immer, und überhaupt gar nicht wissen, was da passiert, welche Rolle sie haben, welche Möglichkeiten sie haben. Und das sind so die ersten Schritte, wo wir jetzt auch rangehen, zu sagen, da muss sich was ändern. Aber wie gesagt, immer in Klammern, da können wir auch in Deutschland wieder durchaus einiges mitnehmen, und ich nehme selber auch Sachen wieder mit in die hiesige Arbeit, ganz sicher.
Es ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht so kommt von oben und da was implementieren will. Aber was ich ja raushöre und was ja eigentlich auch so eine Frage ist, wir haben ja im Vorfeld natürlich auch zusammen überlegt, worüber wir sprechen möchten. Und es ist ja keine kontroverse Diskussion, es ist ein Gespräch, ein Austausch. Und es wird aber immer wieder auch die Rolle von NGOs, von zivilrechtlichen Organisationen diskutiert. Manchmal wird gesagt, es sind zu viele, die müssen alle PR machen, damit sie Mittel bekommen. Und also das ist tatsächlich auch, wenn man schaut, in allen Konflikten oder auch in der Entwicklungshilfe wird immer wieder gesagt, ja, die NGOs, das ist so ein Modell, selber auch sich Jobs zu schaffen. Und gleichzeitig ist es ja so, dass wir jetzt hier ganz konkret beobachten, wie wichtig eure Arbeit ist. Und dass ihr vielleicht das auch nochmal betont, wie wichtig auch gerade für die Dokumentation von sexualisierter Gewalt, für die Ermittlungen dann, wie wichtig eigentlich die Arbeit der NGOs ist. Magst du?
Unaufgefordert rein.
Dann ist dein Redeanteil so groß. Wir müssen
dann gucken. Ich halte es kurz, aber ich möchte tatsächlich auch die Bedeutung der NGOs oder der zivilgesellschaftlichen Organisationen betonen. Und auch ganz kurz nur, das, was wir die letzten zwei, oder was ich die letzten zwei Jahre auch in der Ukraine erlebt habe, bei den Kollegen der Justiz gab es zunächst sehr, sehr große Vorbehalte, mit sozusagen Vereinen, Nichtregierungsorganisationen zusammenzuarbeiten. Wir haben sehr dafür geworben, sich dem zu öffnen. Es gibt natürlich in der Tat sehr viele Mitspieler, auch mit unterschiedlicher Qualität. Aber die ukrainischen Kollegen haben schon erkannt, dass es eben dieses vorhin auch schon angesprochene Misstrauen gegenüber den staatlichen Stellen gibt, was auch nicht überraschend ist. Also die Maidan-Revolution ist auch erst 10 Jahre her. Das heißt, der gesamte Staatsapparat hat natürlich darunter auch noch zu leiden. Da ist noch viel zu tun. Und die Staatsanwälte haben mittlerweile schon sehr stark erkannt, dass viele der Opfer eben eigentlich nur über den Umweg in Anführungszeichen von zivilgesellschaftlichen Organisationen kommen und da eine ganz erhebliche Arbeit leisten.
Britta, wie machst du das? Ich meine, du machst das von Freiburg aus, du hast da die Partnerorganisation. Mach uns das mal ein bisschen konkret, auch in dieser wichtigen Funktion, die hier benannt wurde.
Also den ganz konkreten Zugang von Betroffenen oder Zeugen zum Justizsystem mache ich nicht. Das machen unsere Partnerinnen. Die begleiten zum Beispiel Zeuginnen zu Polizeiaussagen, wenn sie sich das alleine nicht zutrauen. Haben auch Wege gefunden, jenseits des Staatsapparats erstmal Dinge zu dokumentieren, auch mit externer Expertise. Aber ich würde schon auch sagen, dass ein großer Teil der Arbeit unserer Partnerorganisation auch darin besteht, die Lücken zu füllen, die die Strafverfolgung nicht abdecken kann. Also gerade die psychosoziale Betreuung, die Stabilisierung der Lebensumstände und auch sowas wie überhaupt erstmal zu erkämpfen, dass es vielleicht eine traumasensible Ausgestaltung der Prozesse gibt, dass sexualisierte Kriegsgewalt überhaupt Thema ist. Dafür haben auch zivilgesellschaftliche Organisationen jahrzehntelang gekämpft. Also das würde ich sagen, ist schon auch immer die wichtige Rolle der Zivilgesellschaft.
Marlene?
Ich arbeite konkret zurzeit mit zwei Partnerorganisationen in Bosnien zusammen. Einmal der Fondacja Lokalne Demokratie, die sich eigentlich vor allem aus dem Kontext der Unterstützung Opfern häuslicher Gewalt heraus oder aus mit dieser Mission gegründet haben und dann festgestellt haben, dass viele Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, auch schon während des Krieges von sexualisierter Kriegsgewalt betroffen waren und da nochmal spezifische Unterstützungsbedarfe haben. Dadurch kam der Kontakt zu Amika und auch zu unserer zweiten Partnerorganisation Udružena žena žrtva rata. Das bedeutet quasi Verein der Frauen, die Opfer des Krieges wurden. Und Žrtva rata ist auch ein zivilrechtlicher Status in Bosnien, der vor allem auch durch das Engagement von Zivilgesellschaft erkämpft wurde. Wenn man diesen Status über lange administrative Prozedere erreicht, erhält man das Recht auf eine monatliche Rentenzahlung vom Staat und es hat lange gedauert, bis diese Rentenzahlung nicht nur nur, also Kriegsweisen und Verletzte, Verwundete, sondern eben auch Menschen mit psychischen Kriegsfolgen erlangen konnten. Und das waren insbesondere die Frauen, die sehr später ihre Anerkennung bekommen haben. Und bis heute, also dieser Prozess ist wirklich kompliziert und da ist es auch eine wichtige Rolle der NGOs, Menschen unabhängig zu beraten, wie sie überhaupt diesen Status beantragen können. Genau. Ja, ich glaube, andere Punkte habe ich schon gerade schon angesprochen. Ich wollte gerne noch kurz eben eine unserer Kolleginnen von der Partnerorganisation zitieren, die nochmal im Bericht in Bezug auf Krieg, auf Prozesse, Gerichtsprozesse was Wichtiges gesagt hat. Also sie sind arbeiten eng mit der Staatsanwaltschaft in Bosnien zusammen und sie hat, also ihr Anliegen ist es zurzeit, immer wieder zu fragen, warum es einer Zeugin nicht erlaubt ist, vor Gericht alles zu erzählen, was sie weiß und was sie erfahren hat und was sie erlebt hat. Warum darf sie bei einem Prozess nur zu einem spezifischen Ereignis und dem bestimmten Angeklagten sprechen? Warum ist es erlaubt, die Opfer immer wieder der Gefahr einer Retraumatisierung auszusetzen, jedes Mal, wenn ein neuer Angeklagter vor Gericht steht? Und man muss dafür wissen, dass eben in diesen Lagerkontexten viele Frauen nicht nur von einem Täter, unter einem Täter gelitten haben, sondern häufig ging das eben in der Reihe. Und warum gibt es beispielsweise, und das ist auch eine Frage, die ich dann weiterreichen würde, warum gibt es bei der Staatsanwaltschaft nicht eine Datenbank, in denen sie alle Aussagen vorliegen haben und dann anwenden können, wenn sie sie beim nächsten Prozess benötigen?
Es ist gut, dass du die Frage weitergibst, weil darüber haben wir ja auch gesprochen. Eigentlich haben wir alle technischen Möglichkeiten, eine einmalige Befragung durchzuführen. Warum wird das nicht genutzt?
Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Herausforderung. Ich kann das nur bestätigen, dass es natürlich zu solchen wiederholten Prozessen kommt. Hat natürlich ein bisschen was mit den Angeklagtenrechten zu tun, die sich natürlich auch verteidigen müssen. Beim Jugoslawien-Tribunal war es zumindest teilweise so, dass wir vorangegangene Aussagen auch schriftlich einführen konnten. Trotzdem, das ist nun natürlich auch sozusagen das Verfahrensrecht der Angeklagten, das Kreuzverhör ist natürlich dann immer noch möglich. Grundsätzlich. Das kann man, so schlimm es dann ist, den Opfern nicht ersparen. Da gibt es natürlich verschiedene prozessuale Möglichkeiten, um das aufzufangen. Also was wir natürlich jetzt auch in Deutschland durchaus häufig kennen, gerade auch bei Kindern, aber auch bei Opfern sexueller Gewalt, dass man tatsächlich eine Vernehmung auf Video aufnimmt, eine Vernehmung durch den Richter aber wohlgemerkt, also nicht durch einen Polizisten oder auch nur einen Staatsanwalt, sondern in aller Regel muss es eine richterliche Vernehmung sein, durch den Ermittlungsrichter. Und dann gibt es da Möglichkeiten, diese Vernehmung später als Beweismittel zu nutzen. Grundsätzlich müssen Zeugen bei uns ja eigentlich in persona aussagen. Hat ja auch eine gewisse Bedeutung. Was in manchen Prozessen, denke ich, ein Weg ist, das machen wir bei Jugendlichen und Kindern, das kann man aber möglicherweise vielleicht auch langfristig erweitern, ist, dass solche Befragungen nicht im selben Raum stattfinden, sondern dass das Opfer in einem anderen Raum sich befindet, also einfach schon mal gar kein persönlicher Kontakt, kein Sichtkontakt zum Angeklagten, zum Verteidiger da ist. Und bei den Kindern und Jugendlichen ist es generell so, dass dann auch die Fragen nur vom Richter gestellt werden. Das heißt, der Verteidiger oder auch ich als Staatsanwalt, wenn ich Fragen habe, müsste ich sie dem Richter zukommen lassen. Aber ich werde das Kind oder den Jugendlichen dann als Opfer selber nicht vernehmen. Das ist auch nochmal so eine Kontrollinstanz und das sind so Dinge, die wir natürlich jetzt auch in der Ukraine diskutieren und davon berichten. Da gibt es ja Erfahrungen in verschiedenen Ländern, wie man das macht, eben mit der Hoffnung, dass die Ukrainer dann sozusagen auch das Beste für ihr System rausnehmen. Das Wichtigste im Augenblick ist, glaube ich, einfach überhaupt mal zu sensibilisieren. Zu gucken, Achtung, da ist was, worüber ihr nachdenken muss. Und ich denke jetzt gerade an ein allererstes Gespräch, das ich im Sommer 22 mit Staatsanwälten hatte, die ganz lapidar in ihrer Rolle einfach gefragt haben, ja, warum soll ich mich denn um all das kümmern? Das müssen doch andere, ich will einfach nur den Prozess führen und die Tat nachweisen. Und die ganz banale Antwort, die ich da immer habe, ist, selbst wenn du als Staatsanwalt dich eigentlich gar nicht so sehr um das Opfer kümmern willst, solltest du es tun, weil einfach hinterher auch das Beweismittel, die Aussage besser ist. und das Ergebnis besser ist. Das ist dann immer noch sehr justizbezogen gedacht, aber es ist zumindest jedenfalls manchmal so ein Hebel, um auch die Kollegen überhaupt dafür zu interessieren. Weil ansonsten passiert es eben so, dann bricht mir das Opfer zusammen, ist möglicherweise nicht glaubwürdig oder wirkt nicht glaubwürdig und ich kann möglicherweise hinter keine Verurteilung bekommen. Also das ist, ich weiß, sehr justizbezogene Sicht, aber das ist so ein einfacher Ansatz, manchmal mit den Kollegen zu diskutieren, damit sie sozusagen überhaupt sich dem mal öffnen. Ja, aber es ist leider, um zu der Ausgangsfrage zurückzukommen, nicht so, dass wir einmal eine Aussage aufnehmen und die können wir jetzt für 10 Prozesse einfach verwenden, ohne dass der Verteidiger nochmal nachfragen kann. Das würde einfach die Verfahrensrechte des Angeklagten verletzen. Ich muss leider halt auch sagen, das muss man einfach immer mitdenken, das sage ich auch als Staatsanwalt, es gibt natürlich auch falsche Anzeigen. Jetzt weniger im Kriegskontext, da sehe ich das nicht, aber im nationalen Kontext kommt es leider auch bei so schweren Vorwürfen wie der Vergewaltigung zu falschen Vorwürfen. Und deswegen sind natürlich so Angeklagtenrechte durchaus substanziell und wichtig, so schwer das für das Opfer ist. Da die Balance zu finden, das ist, glaube ich, so unsere Aufgabe.
Vielleicht kämen die auch später noch, aber wie ist es denn, wenn eine Zeugin verstirbt in der Zwischenzeit? Also ist dann quasi ihre Aussage nicht mehr verwendbar?
Doch, auch dafür gibt es sowohl beim Tribunal als auch im Strafgerichtshof als auch in der deutschen Strafprozessordnung allerdings Vorschriften, dass man dann die vorhandenen Beweismittel heranziehen kann. Das Gericht muss natürlich am Ende immer noch prüfen, reicht das, wenn ich sozusagen eben nur eine schriftliche Aussage habe? Oder im besten Fall vielleicht auch eine Videovernehmung, ist natürlich immer besser. Das muss das Gericht am Ende entscheiden, wenn sozusagen die Möglichkeit eben nicht bestand, für die Verteidigung das nochmal kritisch zu hinterfragen, ob das reicht. Aber grundsätzlich ist es möglich.
Ihr hattet auch das Thema häusliche Gewalt als Folge von Kriegserfahrung von Seiten der Kämpfenden. Möchtest du dazu noch mal was sagen? Ihr seid auch da, ihr arbeitet auch zu dem Thema in der Ukraine.
Genau, also häusliche Gewalt ist wahrscheinlich eine Gewaltform, die selten mitgedacht wird, wenn es um geschlechtsbasierte Kriegsgewalt geht, die aber sehr, sehr häufig ist. Also wir wissen, dass in Kriegskontexten häusliche Gewalt immer ansteigt und haben insbesondere auch in unserem Projekt in der Ukraine seit 2018 sehr viele Frauen betreut, die auch häusliche Gewalt erlebt haben und eben häufig auch in Kombination, in Bosnien haben wir es ja auch gesehen, in Kombination dann mit anderen Formen geschlechtsbasierter Kriegsgewalt und auch sexualisierter Gewalt. Aber das ist dann in der Regel kein Thema oder es ist kein Thema, was dann als Kriegsverbrechen irgendwie verfolgt wird. Und ist auch schwierig, das häufig in der nationalen Justiz zu verfolgen. Also da haben wir schon auch viele Erfahrungen gemacht, dass allein schon Anzeigen, irgendwie bei Anzeigenerstattung bei der Polizei, die Frauen nicht ernst genommen wurden.
Weil die ganze Gesellschaft verroht ist oder weil überhaupt das Privatsache ist, wenn da hinter verschlossenen Türen geprügelt wird oder wie wird das argumentiert?
Ich weiß nicht, wie das individuelle PolizeibeamtInnen argumentieren. Aber ich meine, es ist ein verbreitetes Phänomen in patriarchalen Gesellschaften. Das ist ja in Deutschland auch nicht anders, dass sowas nicht ernst genommen wird.
Wir öffnen gleich noch. Wir haben noch eine Abschlussrunde.
Ja. Ich würde auch gerne noch dazu was ergänzen. Also ich habe vorhin, als ich das Projekt beschrieben habe, noch einen Aspekt vergessen, der ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht nur mit diesen schon institutionalisierten NGOs zusammenarbeiten, sondern über die wiederum mit überlebenden Gruppen oder auch, die sind teilweise auch schon registrierte Vereine, also von Betroffenen, Überlebenden, die sich quasi zusammentun, um sich gegenseitig zu unterstützen und auch für ihre Rechte dann mit einer hörbareren Stimme auftreten können. Und ich bin regelmäßig in Bosnien und besuche dann auch eben die Gruppen, die wir unterstützen. Und jetzt zuletzt war ich in einer Gruppe, mit der wir neu zusammenarbeiten im Norden von Bosnien. Und was mir jetzt eben zu dieser Frage nach dem
dieser Atmosphäre der Gewalt, die durch den Krieg entsteht, hat mich daran denken lassen, wie einige der Frauen in dieser Gruppe, als sie sich vorgestellt haben, haben sie quasi dazu gesagt, ganz kurz, was sie durchgemacht haben im Krieg. Und viele von ihnen waren im Lager und einige haben einfach gesagt, ich habe den ganzen Krieg in dieser Stadt verbracht. Und die Blicke der anderen und die Atmosphäre im Raum hat einfach verstehen lassen, was das bedeutet. Und irgendwie auch nicht verstehen lassen, aber das, finde ich, greift so dieses, was passiert, wenn Krieg herrscht und wenn einfach kein Recht mehr da ist.
Das ist ja die Steilvorlage für die abschließende Runde. Kann man überhaupt Gerechtigkeit herstellen? Das ist ja unser Thema. Auf der Suche nach Gerechtigkeit. Das ist natürlich so weit gefasst, da können wir auch, haben wir bei uns auch gerade große Probleme. Was ist gerecht? Soziale Frage, alles. Aber jetzt in diesem speziellen Kontext, geht das überhaupt?
Ja, ich befürchte, es ist fast schon eine rhetorische Frage. Ich glaube, es sind immer nur einzelne Aspekte. Und wenn wir jetzt wieder vom Opfer denken, glaube ich, es sind immer verschiedene Aspekte, die damit reinkommen, aus meiner Erfahrung, sowohl vom Jugoslawienkrieg als jetzt auch in der Ukraine. Ich glaube, vielen Opfern geht es zum einen darum, dass sie überhaupt ernst genommen werden, dass sie dann auch erzählen können und ihre Geschichte dokumentiert, dann auch anerkannt wird. Ich glaube, vielen ist es ganz wichtig, dass es irgendwo ein Urteil gibt, das sozusagen feststellt, ja, deine Geschichte hat so stattgefunden, dass es überhaupt dokumentiert wird. Und klar, sozusagen dieser weitere Aspekt kommt natürlich dazu, es gibt den meisten Opfern natürlich schon eine gewisse Befriedigung, wenn es dann auch ein Urteil gegen eine auch anwesende Person gibt. Das ist jetzt so ein Nebenproblem, dass wir in der Ukraine im Augenblick eine ganze Menge Prozesse schon gegen russische Soldaten haben. Die meisten sind aber nicht dort, also sind Abwesenheitsverfahren. Das hat natürlich dann wieder deutlich weniger Effekt für das Opfer, wenn sozusagen der Stuhl auf der Anklagebank leer ist. Es gibt zwar ein Urteil, das dokumentiert, ja, diese Verbrechen haben stattgefunden, ja, du bist ein Opfer dieser Gewalt, aber es gibt eben niemand, den man jetzt unmittelbar bestrafen kann und ins Gefängnis schicken kann. Ich glaube, den letzten kurzen Aspekt, den ich vielleicht insgesamt in die Runde werfen würde, ist, die darüber hinausgehende, also über das Einzelschicksal hinausgehende Aufgabe der Justiz sehe ich dann auch darin, dass man überhaupt das, was passiert ist, als solches dokumentiert und durch die Ermittlungen auch ja, manifestiert. Und ich denke natürlich nicht nur an einzelne Verbrechen, sondern zum Beispiel auch an das große Verbrechen in Srebrenica. Wie viele andere Verbrechen sind die eigentlich über Jahrzehnte auch von der serbischen Seite immer noch bestritten worden? Aber die Prozesse haben halt dazu geführt, dass die knapp 8000 jungen Männer, teilweise auch Jugendlichen, die dort getötet worden sind, einfach aufgefunden worden, identifiziert worden sind und in einzelnen Prozessen halt all das dokumentiert worden ist. Und diese Bandbreite dann an Urteilen, aber auch an Ermittlungsmaßnahmen einfach dazu führt, dass man zumindest ernsthaft nicht mehr darüber diskutieren kann, dass Srebrenica stattgefunden hat. Und dasselbe, denke ich, ist jetzt so ein Prozess, wenn wir an Mariupol denken oder an andere Sachen, an Butscha natürlich, einfach durch die Dokumentation auch dazu führt, zu sagen, okay, wir schaffen zumindest eine dokumentarische Grundlage auch für die Zukunft, für die Aufarbeitung in der Gesellschaft. Was Gerechtigkeit bedeutet, das muss, glaube ich, am Ende jeder selber so für sich ein bisschen klären. Und jedes Opfer hat, glaube ich, da auch unterschiedliche Erwartungen.
Hast du da eine Rückmeldung bekommen über eure Partnerorganisation, so wie jetzt Prozesse oder erlebt werden, kommentiert werden?
Also jetzt jüngste Prozesse tatsächlich zu geschlechtsbasierter Kriegsgewalt nicht. Die sind auch, also sie haben eben Anzeigen bei der Polizei begleitet, aber dass es wirklich zu Prozessen gekommen ist, ist jetzt bisher, haben wir noch keine Rückmeldung zu bekommen.
Weil die Täter nicht greifbar sind oder weil das einfach diese 140.000 Anklagen gibt und ausstehenden Prozesse?
Genau, also unter den Frauen, mit denen unsere Partnerorganisation arbeitet, ist schon die Rückmeldung, dass überhaupt nur sehr wenige bereit sind, jetzt schon das auf eine Art und Weise zu dokumentieren und anzuzeigen, die auch zu einem juristischen Prozess führt. Und dann eben, es gibt diese Unmengen an Verfahren. Ich weiß nicht, wie realistisch es ist, dass überhaupt die alle mal behandelt werden.
Was hast du für Erfahrungen gemacht? Gibt es bei den Partnerorganisationen in Bosnien so ein Gefühl von Gerechtigkeit?
Für das Gefühl von Gerechtigkeit jetzt aus Sicht der überlebenden Gesellschaft ist Anerkennung ganz wichtig. Das ist das, was ich immer wieder von unseren Partnerinnen immer wieder gesagt und auch erklärt bekomme. Und haben wir noch Zeit für eine ganz kurze Anekdote aus der Arbeit mit den Überlebenden? Also es gibt eine Betroffene, die in unseren Projekten unterstützt wird, die den Krieg in Sarajevo erlebt hat. Und Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien, war belagert über mehrere Jahre, aber war nicht besetzt. Und diese Frau ist auch Opfer von sexualisierter Gewalt geworden und hat sich nicht durchsetzen können, diesen Status als Opfer anerkannt zu bekommen, weil es nicht unter einer Besatzung stattgefunden hat. Und ich glaube, dass ich habe das gerade erzählt, weil ich glaube, den Weg zur Gerechtigkeit braucht es einerseits einen langen Atem, das sieht man in Bosnien, und es braucht das Aufbrechen von diesen Denken in Konfliktlinien, das durch den Krieg erst entstanden ist. Also es muss quasi, das Leid muss anerkannt werden, egal auf welcher Seite. Das ist ein sehr schwieriges Thema in Bezug auf das ehemalige Jugoslawien. Und auch diese Anerkennung muss nicht nur individuell passieren, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene. Das hat man auch gerade jetzt nochmal, als der Angriffskrieg auf die Ukraine dieses große Ausmaß angenommen hat, haben viele Medien getitelt, der erste Krieg auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das war ein herber Schlag für die Menschen im ehemaligen Jugoslawien, insbesondere in Bosnien, weil sie sich einfach komplett vergessen gesehen haben. Vielleicht ein bisschen noch Positiveres, du hattest in deiner Frage auch so formuliert, so gibt es überhaupt, können wir überhaupt an Gerechtigkeit glauben? Und ich denke, wir könnten unsere Arbeit nicht tun, würden wir nicht daran glauben. Das wollte ich sagen, das brauchen wir auch, um getragen zu sein.
Dann auch noch eine Kurzanekdote, bevor wir es öffnen. Ich hatte im Zuge dieser Dreharbeiten und der Interviews mit auch Opfern von sexualisierter Gewalt in den Lagern, aus den Lagern, da hatte ich einige Interviews gemacht und habe mit einer Übersetzerin eine Freundschaft, die dann nach Hamburg gegangen ist, also eine langjährige Freundschaft, aber wir haben lange nichts mehr voneinander gehört. Und als 2017 Mladic verurteilt wurde, da kam eine Mail: Ich kann jetzt endlich wieder ruhig schlafen. Und dass der jetzt verurteilt ist, und ich bin so dankbar, dass es diesen Gerichtshof gibt. Und da hatte ich so das Gefühl, für mich war das schon ganz weit weg. Also ganz ehrlich so, und ich hatte gar nicht das Gefühl, ich dachte, das ist durch irgendwie. Und für sie war das so lebensbestimmend gewesen, dass dieser Täter, der Srebrenica zu verantworten hatte, noch unverurteilt war. Und das einfach auch zu sehen, also dass wir manchmal selber das gar nicht so auf dem Schirm haben, was Gerechtigkeit ausmacht.
In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr: Auf der Suche nach Gerechtigkeit über die Aufklärung geschlechtsspezifischer Kriegsgewalt in Bosnien-Herzegowina und der Ukraine. Ein Podiumsgespräch mit dem Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann und mit Britta Wasserlos und Marlene Weck von Amica e.V. Die Veranstaltung fand am 6. November 2024 in der Uni Freiburg statt und wurde von Amica e.V. in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Neuere und Osteuropäische Geschichte der Uni Freiburg organisiert.